Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland. Sie hören den Standpunkt am heutigen Barmherzigkeitssonntag mit dem Thema assistierter Suizid, die Versuchung vermeintlicher Barmherzigkeit. Mein Name ist Gabi Fröhlich, herzlich willkommen. Eine Studentin, 37 Jahre alt, stirbt im Sommer 2021 an einer tödlichen Infusion. Gelegt hat die Infusion der pensionierte Hausarzt Dr. Christoph Turowski. Ausgelöst hat sie aber selber, denn sie wollte sterben. Nach eigenen Angaben schon seit vielen Jahren. Trotzdem steht der Arzt jetzt wegen seiner Suizidbeihilfe vor Gericht, denn die junge Frau war schwer depressiv, weshalb die Staatsanwaltschaft der Ansicht ist, dass sie die Entscheidung zu sterben nicht in Freiheit getroffen haben kann. Der Fall hat ein großes Medienecho hervorgerufen. Der Urteilsspruch steht offenbar kurz bevor. Dr. Turowski steht zu dem, was er tut. Er sieht sich als einen Vorkämpfer für eine gerechte Sache, ist schon vor vielen Jahren der Gesellschaft für humanes Sterben beigetreten und hat in den Jahren seit seiner Pensionierung nach eigenen Angaben mehr als 100 Menschen geholfen, sich selbst das Leben zu nehmen. Der Berliner Arzt steht nicht das erste Mal vor Gericht. 2018 musste er sich schon einmal verantworten. Damals wurde er freigesprochen. Damals wie heute sind im Gerichtssaal viele Anhänger von ihm vertreten. Für sein Plädoyer gab es auch diesmal wieder sehr viel Applaus. Als Begründung für sein Tun sagte er, Zitat, das Heil des Kranken ist oberstes Gebot. Wenn der Mensch nur noch am Leben leidet und es als Qual empfindet, liegt das Heil in der Erlösung durch einen friedlichen Tod. Zitat Ende. Und damit sind wir beim Thema dieser Standpunktsendung, der Barmherzigkeit. Unser Gast ist heute der Palliativmediziner und Gründer sowie ehrenamtliche Vorstandsvorsitzende der Deutschen Palliativstiftung, Dr. Thomas Sitte. Dr. Sitte ist uns zugeschaltet aus Fulda. Herzlich willkommen, guten Abend.
Guten Abend, Frau Fröhlich.
Dr. Sitte, ich kann unmöglich alles aufzählen, was Sie seit Ende der 80er Jahre in Ihrem langen Berufsleben schon gemacht haben. Anästhesiologie ist dabei, Sportmedizin und Tauchmedizin und noch einiges weitere mehr. Aber es hat sich im Laufe der Jahre dann doch recht schnell auf Schmerztherapie und Palliativmedizin hin verdichtet. Was reizt Sie an diesem Fachgebiet so besonders?
Also erstmal, Medizin ist unglaublich vielfältig. Das haben Sie eben auch schon gesagt. Ich habe sehr viele verschiedene Sachen gemacht. Und ich bin zur Palliativversorgung gekommen durch ein Erlebnis Ende meines Studiums. Vielleicht kommen wir auch noch darauf dann. Und dann dadurch, dass ich sehr am Anfang meines Arztseins in der Gynäkologie Geburtshilfe einen tollen Chef hatte, wo wir unsere Patientinnen, die sterbenskrank waren, auch schon zu Hause begleitet haben. Und das zeigt vielleicht das, was mich auch reizt. Also es macht mir jetzt nicht Spaß im Sinne von Spaß haben, sondern wirklich Freude, die Palliativversorgung, weil sie eine unglaublich ganzheitliche Versorgung ist. Eine medizinische Versorgung, die dem Patienten ja quasi von Diagnosestellung bis zum Tod und auch letztlich darüber hinaus begleiten kann und helfen kann, das Leben wirklich besser zu machen.
Also eine umfassend sinnvolle Tätigkeit.
Wirklich sinnvoll.
Sie haben da auch an verschiedensten Kliniken gearbeitet. Haben Sie dann die spezialisierte ambulante Palliativversorgung in Deutschland aufgebaut. Vielleicht ganz kurz, was ist das?
Ja, ein kleiner Zungenbrecher. Also spezialisiert ist das, ist klar eigentlich. Mhm. Ambulant ist auch klar an und für sich. Also wir arbeiten in der, ich sag's mal kurz, SAPV, mit Patienten oder für Patienten zu Hause oder auch in Pflegeeinrichtungen und in Hospizen, wo die normale Medizin, die normale Palliativversorgung Schwierigkeiten bekommt. Das vergleiche ich mir ein bisschen vielleicht, wenn ich sage, jeder Hausarzt schreibt ein EKG, jeder oder viele Internisten, die machen dann so spezielle Herzuntersuchungen oder Echokardiogramme, wo man das Herz von innen oder von außen speziell untersucht. Und dann gibt es im Krankenhaus Internisten, die machen Herzkatheteruntersuchungen, also nochmal invasiver, und Kardiochirurgen, die operieren das Herz. Und wir sind so in der SAPV sozusagen dann die Kardiochirurgen und die interventionellen Kardiologen für die Palliativmedizin, wo wir eben mit wirklicher großer Übung und mit einem Team, was vielleicht nicht alles kann, aber über alles Bescheid wissen sollte, dem Patienten häufig unmöglich scheinende Hilfen bieten zu können. Mhm. Ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau. Wir können nicht alles, aber wir kennen immer jemanden, der weiß, was kann man tun. Oder auch der sagen kann, nee, hier kann man jetzt wirklich nichts mehr tun. Und da kann man sicher auch später nochmal drauf kommen, wann kann man nichts mehr tun, in Anführungszeichen.
Und was tut man dann, wenn man nichts mehr tun kann?
Ganz viel. Das ist so eine Sache, die man früher noch häufiger gehört hat von Patienten, dass sie gesagt haben, mein Arzt hat gesagt, mein Onkologe oder Chirurg, da kann man nichts mehr tun, sie sind austherapiert. Und dann können wir also erstmal beistehen, wir können sagen, sie sind nicht austherapiert, wir behandeln weiter. Das ist falsch, dieser Begriff. Und wir können ihnen ganz viele Beschwerden, die sie jetzt vielleicht haben oder später bekommen werden, so gut lindern, fast immer so gut lindern, wie sie das wollen. Und wir können dafür sorgen, dass ihr Leben lebenswerter bleibt, als sie es vorstellen können und in der Regel dadurch auch länger dauert, als sie glauben. Also wir sind nicht die Ärzte fürs sozialverträgliche Frühableben sozusagen, sondern dafür, wir sind die Spezialisten für Lebensqualität und auch für Lebensverlängerung dadurch.
Ganz klar. Das heißt, wenn jemand sagen möchte, ich möchte nicht mehr leben, ich will sterben, dann sind Sie nicht die richtigen Ansprechpartner.
In der Einzahl schon, bei meinen eigenen Patienten. Ich werde auch viel angerufen von anderen Menschen oder angemailt, die nicht mehr leben wollen. Also wir sind als Palliativmediziner oder sollten es sein, schon der Ansprechpartner für einen Patienten, der sagt, ich will nicht mehr leben. Nicht dafür, um dann sein Leben zu verkürzen, sondern um gemeinsam zu überlegen, gemeinsam zu beleuchten oder zu suchen, was ist denn die Ursache, dass der Mensch nicht mehr leben will und was könnte man vielleicht tun, damit er weiterleben will und kann, beides. Mhm. Und letztlich, wenn es ganz weit geht, dann würde ich oder die meisten meiner Kollegen auch den Patienten sagen, wie sie es selber tun könnten, ohne einen Arzt dazu zu brauchen. Mhm. Aber erstmal geht es ums Weiterleben. Das sollte eigentlich
das ist ihre Spezialisierung. Sein, ja. Genau. Das heißt, es geht darum, wie kann das Leben, wenn es auf ein Ende zugeht, auch für den Menschen erträglich sein, vielleicht sogar auch eben noch schön sein, dass er noch gute Zeiten auch mit der Familie und so leben kann.
Also wirklich gestaltet werden. Ich meine, ich habe ja nur wirklich viele, viele tausend Menschen bis zum Tod begleitet. Eher über 10.000. Ich habe jetzt keine Strichliste dafür gemacht. Und ich habe immer wieder festgestellt, dass man ein Leben gestalten kann und auch ein Lebensende gestalten kann. Und auch das Lebensende bis zu den letzten Wochen, Tagen, Stunden und Minuten kann eine enorme Dichte haben für alle Beteiligten und ganz wichtig sein für den, der stirbt. Und oftmals ist es dann auch noch vielleicht, das kann ich nicht wichtig und wichtiger differenzieren und abwägen, aber es scheint so zu sein eher, dass es dann für die, die überleben, noch wichtiger ist, dass das Lebensende gut gewesen ist. Mhm. Denn Sie können sich vorstellen, ein schlechtes Lebensende, das hinterlässt auch einen ganz üblen Beigeschmack und große Ängste bei den Überlebenden. So wie eben auch die Selbsttötung, die tötet den Patienten, die beeinflusst aber auch massiv etliche, die den Patienten gekannt haben.
Das ist Ihre Erfahrung?
Ja, und das ist auch medizinische Forschung. Jede Selbsttötung, ob es jetzt ärztlich assistiert ist, legal sozusagen unterstützt ist, ob es eine Reise in die Schweiz war oder hier in Deutschland mit den üblich beschriebenen Gewaltsuiziden gewesen ist, hinterlässt mehr oder weniger traumatisierte Angehörige, ja.
Oder Freunde. In den Medien wird uns das, Dr. Sitte, aber nicht wirklich so präsentiert. Da ist es eher so, dass dann auch die Angehörigen das dann befürworten und sagen, ja, mein Vater oder mein Ehemann war immer ein sehr selbstbestimmter Mensch, das soll er auch im Tod sein dürfen. Also eher werden die Angehörigen so präsentiert.
Ja, natürlich. Wenn Sie das medial schön begleiten wollen, ihre Botschaft, also nicht ihre Botschaft jetzt, ne, sondern die vom Kollegen Turowski und Co., dann werden sie immer solche Angehörigen finden und auch solche Patienten finden, die das Leben nehmen, die das Ganze zelebrieren. So, quasi religiös. Und das ist aber eine Auswahl. Und wenn man halt immer solche Fälle auswählt, dann erscheint in der Öffentlichkeit natürlich ein Bild, was den Suizid, die Selbsttötung als etwas, ja, selbstbestimmt Schönes, Vollendendes darstellt. Das könnte ich Ihnen auch so konstruieren.
Aber Ihre Erfahrung oder das, was die Wissenschaft zeigt, ist es nicht unbedingt so.
Nicht ganz täglich, aber meine Erfahrung, Alltagserfahrung ist die, dass Selbsttötungen, auch wenn sie so mit der Schweiz gewesen sind, in Anführungszeichen, häufig einen schalen Beigeschmack hinterlassen und häufig Leid bei den Überlebenden verursachen. Ja, definitiv. Und das zeigt die Forschung auch.
Wir werden da gleich nochmal intensiver drauf einsteigen, auf dieses Thema. Vielleicht nochmal ganz kurz weiter zu dem, was Sie rund um Palliativmedizin alles zu tun. Sie haben 2010 die Deutsche Palliativstiftung gegründet, sind bis heute ehrenamtlicher Vorsitzender der Palliativstiftung auch, also auch eine Stiftung, die sich intensiv mit dem Thema beschäftigt. Was wollen Sie damit besonders erreichen mit der Stiftung?
Letztlich kann man, wenn das Interview in 1,5 Stunden fertig ist, dann sehen Sie, was wir damit als Botschaft transportieren wollen. Mhm. Wir wollen aufklären. Wir wollen die Menschen entscheidungsfähig machen, damit sie, wenn sie vor schwierigen Entscheidungen stehen, dann informiert, vielleicht nicht immer ganz sicher wissen, aber zumindest informiert, das dann für sich entscheiden und tun können, was sie dann für richtig halten. Denn das, was in den Medien so gebracht wird zum Thema, ne, Lebensende oder Suizid, dieses sogenannte Wort oder dieses Wort Sterbehilfe, das möchte ich auch mal aussprechen an der Stelle, das würde ich immer nur in Anführungszeichen setzen, weil es ein falsches Bild in der Öffentlichkeit erweckt. Und in dem Zusammenhang mit dem Leiden am Lebensende immer wieder erzählt wird, ja, das ist so schlimm gewesen, da konnte man nicht helfen, da muss sich der Patient das Leben nehmen. Und das stimmt in den allermeisten Fällen eben nicht. Das ist das eine, wir wollen aufklären, aufklären, aufklären und nicht nur die Menschen wie Sie und mich quasi, den malen Radiohörer, sondern auch die Entscheider. Die Entscheider in den Verbänden, die Entscheider bei den Krankenkassen, die Entscheider in der Politik, weil das sind die, die für uns in Zukunft vermutlich noch ganz wichtige Weichen stellen werden müssen, wenn es um die Begleitung von sterbenskranken Menschen geht. Wenn es darum geht, wie wir alle nachher vielleicht gedrängt werden oder auch nicht gedrängt werden, unser Leben bis zum Ende leben zu dürfen oder eben auch nicht leben zu können.
Ja, wir werden da gleich noch sehen, welche Entwicklung da eigentlich schon in Bewegung gesetzt wurde. Es ist ja auch so, dass gerade politische Entscheidungen zu dem Thema in der nächsten Zeit auch wieder anstehen. Das Bundesverfassungsgericht hat ja 2020 die bisherige Regelung gekippt, gesagt, dass auch gewerbliche Sterbehilfe in Deutschland erlaubt sein müsse und eben auf die Autonomie des Menschen Bezug genommen. Das heißt, da sind Sie als Stiftung auch, versuchen Sie auch eben auch die politischen Entscheidungsträger zu erreichen.
Richtig. Also wir haben als Deutsche Palliativstiftung an dem Entscheidungsprozess für dieses Verbot, was dann kam 2016, für die gewerbliche und auch geschäftsmäßige Beihilfe zur Selbsttötung, haben wir ganz wesentlich mitgewirkt, weil wir hatten gehofft, man könnte verhindern, dass die Vereine, Verbände in Deutschland auch an den Markt gehen und gegen mehr oder weniger viel Geld an die Leistung anbieten und auch Einzeltäter, Einzeltöter, Einzelmenschen herumfahren, wie Peter Puppe mit der Kaffeemühle, wenn Sie ihn vielleicht kennen, den Logopäden aus Bremen, oder ja eben Herr Turowski, der auch selbst von sich gesagt hat, ich habe über 100 Mal Menschensuizidassistenz gemacht. Wir halten sowas für eine problematische Entwicklung, wo wir auch versuchen, eben gegenzusteuern.
Sie arbeiten, Dr. Sitter, aktuell als Arzt in der Versorgung von Patienten in Pflegeeinrichtungen, sind also ganz dicht mit dem Thema auch in Kontakt, Ende des Lebens. Und Sie sind auch für die Päpstliche Akademie für das Leben tätig. Wie kamen Sie dazu?
Zu den Pflegeheimen oder zum Papst?
Zum Papst.
Zum Papst. Ja, think big. Sie hatten ja gesagt, wir haben 2010 die Deutsche Palliativstiftung gegründet. Das war so ein bisschen eine, keine Schnapsidee, aber die ist bei 2-3 Flaschen Rotwein beim Griechen mal entstanden, als wir einen Kinderpalliativkurs gemacht haben. Und die Kinderpalliativversorgung ist etwas, das ist wirklich multiprofessionell. Da sind die verschiedensten Berufsgruppen zusammen. Bei einem Erwachsenen ist meistens nur Arzt und Pflege getrennt. Und hier geht es wirklich bunt. Da waren Sozialarbeiter, da waren Seelsorger, da waren Priester, Krankengymnasten, Ärzte, Pflegekräfte, alles Mögliche. Und wir hatten uns auch in einer bunten Runde mal unterhalten, man müsste da eigentlich was tun. Und einer kam auf die Idee, ab und zu gibt's Geld. Wir könnten noch eine Stiftung gründen. Dann haben wir uns da ein bisschen näher mit beschäftigt mit dem Thema. Das war Ende 2009 die Idee und Sie hatten gesagt, 2010 haben wir uns schon gegründet. Also es hat gerade ein halbes Jahr gedauert bis zur Stiftungsgründung. Das war ein Gewaltakt eigentlich, kann man sagen. Und wir wollten eigentlich was Kleines machen. Nur haben wir uns beraten lassen und der Bundesverband Deutscher Stiftungen, der Professor Hans Fleisch, hat uns damals gesagt, nein, nein, es gibt so viele kleine Stiftungen, die irgendwo hier und da was fördern, was der Markt, die Gesellschaft eigentlich braucht, ist die Deutsche Palliativstiftung. Da habe ich erst gesagt, haben wir gesagt, das ist vielleicht ein bisschen groß und haben uns dann trotzdem die Schuhe angezogen, die Deutsche Palliativstiftung bottom-up zu gründen. Und dann haben wir halt überlegt, wenn wir jetzt schon die Deutsche Palliativstiftung machen, was wären denn unsere größten Hebel, die wir bedienen können. Ne? Sie kennen das archimedische Prinzip, gib mir einen langen Hebel und ich kann die Welt aus den Angeln heben. Sie brauchen einfach nur einen langen, langen Hebel, dann können Sie draufdrücken, ganz viel bewegen. Und dann kamen wir auf ein paar Personen, das war damals, heute in Ungnade gefallen, zu Recht, denke ich mal, Putin, das war damals Barack Obama, das war Papst Benedikt, und der Dalai Lama und haben überlegt, wer von den Vieren wäre denn unsere beste Ansprechperson. Da sagte der Pfarrer, der Priester, der mit uns gegründet hat, ich habe einen Kontakt in Vatikan. Wir könnten bei Benedikt mal fragen, ob es eine Audienz gibt. Und das hat dann bis 2013 gedauert. Dann war Benedikt mittlerweile zurückgetreten und Franziskus war Papst. Und wir hatten eine kleine Audienz in der Prima Fila, so mit auf dem Petersplatz, aber in der ersten Reihe, wo man dann die Chance hat, mit dem Papst tatsächlich mal zu reden. Und ich muss sagen, ich kriege jetzt auch gerade Gänsehaut, wenn ich dran denke. Haben Sie den Papst mal getroffen, Frau Fröhlich, persönlich?
Diesen nicht persönlich, nein.
Gut, ja. Ich habe als evangelischer Christ in meinem ganzen Leben keinen Menschen getroffen, der eine solche Aura hat, eine solche Ausstrahlung hat und eine solche Präsenz hat, wenn er kurz jemanden zuhört und fragt. Wie ich dann nach einer langen Audienz dann angesprochen worden bin, guten Tag, ne, was wollen Sie denn hier? Dann habe ich eben dann 25, 30 Sekunden lang was erzählen können davon, dass wir in Deutschland und auf der Welt große Bedenken haben, dass es in eine Richtung geht, die nicht gut ist mit der Versorgung am Lebensende und dass man was tun müsste. Das war die eine Begegnung. Da haben wir noch 2-3 Gespräche gehabt, am Rande natürlich dann, dort in Rom, wenn man schon mal da ist. Und 2 Jahre später hat mir der Gesundheitsminister Gröhe, den ich dann auch schon durch die Lobbyarbeit, wir adressieren ja die großen Menschen sozusagen, die was tun können, was bewegen können, näher kennengelernt hatte, hat mir Minister Gröhe gesagt, ah, Herr Sitte, ich habe eine Audienz im Vatikan. Ich darf dann, nenne ich nicht beim Papst, ich habe einen Vortrag im Vatikan und mache dann Staatsbesuch. Nicht direkt beim Papst, aber im Gregorianum Vortrag und hat mit vielen Ministern dann dort gesprochen. Und da habe ich zum Herrn Minister Gröhe gesagt, ach Herr Minister, wenn Sie da hinfahren, Sie können mich als Experten mitnehmen. Da sagte er, stimmt, das mache ich. Dann habe ich ein halbes Jahr nichts gehört und dann kam ein Anruf aus dem Gesundheitsministerium in Berlin. Und seine Sekretärin hat gesagt, ja, wir haben jetzt einen Termin hier fest und sie wird mir mal den Stundenplan schicken, ne? Und die Reise jetzt organisieren. Dann war der Minister da in Rom mit seiner persönlichen Referentin, seinem Ethiker und ich. Wir waren 4 Leute und haben verschiedene Dikastrien besucht. auch die Akademie für das Leben, für die ich heute eben tätig bin. Und dort spricht man natürlich Minister, sprechen mit Ministern sozusagen, und wir sprechen auf der kleinen Ebene dann mit den Leuten, die aber auch durchaus hier und da Einfluss haben. Und ich habe in der etwas größeren Runde einmal wohl gesagt zum Monsignore Paglia, dem Präsidenten der Akademie für das Leben, wo ich dann sehr direkt gewesen bin, habe ich ihm gesagt, you have to do something. Also ein klares, Sie müssen was tun. Das macht man wohl nicht so ganz. Ne? Das ist nicht so ganz politisch korrekt gewesen, diese Direktheit. 2,5 Wochen später war ich wieder in Rom zum Nachgespräch. 2,5 Wochen später. Und dann richteten wir Monsignore Paglia aus. Ne? Das hat er nochmal zitiert mit You have to do something. Und hat er gesagt, Papst Franziskus möchte zeitnah Ergebnisse sehen. Bitte überlegen Sie sich, wie Sie eine Arbeitsgruppe gründen können für, mit der Päpstlichen Akademie für das Leben. Mhm. Und dann haben wir die Pallife Advisory Group gegründet mit 13 Experten aus der ganzen Welt, ganz bunt aufgestellt, und haben ein White Paper gemacht, ein White Book und einen Kongress. Und dieses Projekt macht durchaus immer wieder Impulse für die Hospizarbeit und Palliativversorgung weltweit. Jetzt noch nicht so, dass man sagt, das ist schon der Blockbuster weltweit, aber das ist etwas, wo ich sagen muss, damit hätte ich nie gerechnet.
Also Sie sind da auch über den Vatikan und sowieso international vernetzt. Es ist ja auch so, dass morgen ein Papier herauskommen soll, ein neues Dokument des Vatikans, des Papstes über die Menschenwürde. Wer weiß, was da auch über dieses Thema vielleicht auch mitgesagt wird. Wir sprechen hier in der Standpunktsendung am Barmherzigkeitssonntag über den assistierten Suizid, die Versuchung vermeintlicher Barmherzigkeit. Unser Gast ist der Palliativmediziner Dr. Thomas Sitte aus Fulda, der auch die Deutsche Palliativstiftung gegründet hat und für die Päpstliche Akademie für das Leben auch tätig ist, über das Thema Palliativversorgung. Eingangs habe ich schon, Dr. Sitte, den Fall des Berliner Arztes Dr. Turowski angesprochen, der im Moment vor Gericht steht, weil er einer Frau mit Depressionen mit Suizidbeihilfe zum Sterben verholfen hat. Es wurde da gesagt, also die Staatsanwaltschaft hatte da Bedenken, weil diese Frau Depressionen hatte. Also sie litt auch an nichts anderem als an schweren Depressionen, also nichts andere in Anführungsstrichen, denn das ist natürlich ein schweres Leiden. Aber es wurde dann in Frage gestellt, ob diese Frau aufgrund ihrer Depressionen, weil die auch phasenweise verlaufen, oft und bei dieser Frau ganz offensichtlich auch, dass sie einfach in der depressiven Phase sich das Leben nehmen wollte und deshalb sei sie vielleicht in ihrer Urteilsfindung nicht frei gewesen. Was glauben Sie, also der Urteilsspruch wird mit Spannung erwartet, wie eine Zeitung schrieb, das werde schon morgen sein. Was meinen Sie, erwarten Sie da ein bestimmtes Urteil, eine bestimmte Richtung, oder ist das ganz offen?
Also vor Gericht oder vor See liegt unser Leben in Gottes Hand. Das ist, denke ich mal, eine Grundregel. Was da rauskommt, hängt, glaube ich, sehr von den Richtern ab, die dort das Urteil sprechen müssen. Es ist ja so, wenn die Sie oder die Hörer sich mal mit dem Thema vielleicht schon vor 2016 beschäftigt haben, bevor das Verbot kam der geschäftsmäßigen Beihilfe zur Selbsttötung, dann haben Sie damals wahrscheinlich feststellen können, dass es um Krebspatienten geht, dass es um Patienten mit furchtbarer Atemnot geht, die nicht mehr behandelt werden kann, mit Schmerzen, die unbehandelbar sind, mit furchtbaren Wunden und Verletzungen, die entstellen, und um Patienten geht, die eigentlich im Sterben liegen und todkrank sind. Und nicht um Patienten, die entweder lebenssatt sind oder seelisch krank oder psychiatrisch krank sind. Die sind immer ausgenommen worden, nein, um die geht es ja gar nicht. Das Bundesverfassungsgericht hat dann ja, als es dieses Verbot der geschäftsmäßigen Beihilfe zur Selbsttötung aufgehoben hat, für verfassungswidrig erklärt hat, gleichzeitig auch erklärt, der Wunsch des Menschen, sein Leben zu beenden, die Verfügbarkeit des eigenen Todes quasi, stünde über allem und sei komplett unabhängig von jeder Beurteilung durch Dritte. Und auch unabhängig von einer von einer körperlichen Krankheit oder von Todesnähe. Also gilt für jeden volljährigen Menschen, der sagt, ich will nicht mehr. Salopp haben da mal der Carsten Schütz, unser stellvertretender Stiftungsratsvorsitzender, der ist Jurist, Professor Dr. Jur, und ich formuliert, also wirklich überspitzt formuliert, jetzt auch Suizid aus Liebeskummer mit 18 Jahren oder ab 18 Jahren. Überspitzt formuliert. Mhm. Aber das ist de jure eigentlich so, dann dürfte man es machen und darf dann, wenn es frei verantwortlich ist, auch Hilfe von Dritten in Anspruch nehmen. Oder Dritte dürfen diese Hilfe anbieten. Also in Anspruch nehmen darf ich die Hilfe immer, aber auch Dritte dürfen Hilfe leisten oder auch eine kleine Aufwandsentschädigung von 6.000, 7.000 Euro nehmen, wie die Deutsche Gesellschaft für humanes Sterben, für die der Dr. Turowski gearbeitet hat.
Aber es ist ja so, dass es auch heißt, wenn ich es richtig weiß von den Richtern aus, dass der Sterbewunsch auf einem autonom gebildeten freien Willen beruhen muss und deshalb frei und unbeeinflusst sein muss von einer akuten psychischen Störung. Also das hat man doch wohl versucht schon auszuschließen zumindest.
Ja, das ist immer die Frage, wie kann ich das denn nachher gerichtsfest nachweisen als Arzt? Also ich glaube, wir kommen da von einer Hellgrauzone in eine Dunkelgrauzone, wenn man jetzt versucht, das alles regeln zu wollen. Und bei einem depressiven Menschen wie dieser Patientin ist es ja so, die war ja über 16 Jahre depressiv, also an einer Depression erkrankt. Der Laie denkt immer, naja, Depression, da muss mich halt zusammenreißen. Nee, eine Depression, eine endogene Depression, wenn das bei ihr eine war, das war wahrscheinlich eine, ist eine sehr schwere körperliche Erkrankung mit einer sehr hohen Sterblichkeit. Die ist so gefährlich wie Krebs. 10% der Patienten ungefähr, die einer Depression erkranken, sterben an der Depression. In aller Regel durch Selbsttötung. Aber auch sonst lebt man eben durch die Depression einfach viel kürzer, weil man natürlich nicht viel für seine Gesundheit tun kann. Wenn man nur da hängt und nicht nur Trübsal bläst, sondern alles schwarz in schwarz ist und die Seele nicht mehr in der Lage ist, sich zu irgendwas aufzuraffen.
Aber wenn das jetzt so ist, Dr. Sitte, dann ist es ja durchaus nachvollziehbar, wenn ein Arzt sagt, gut, diese Frau hat mir gesagt, wenn ich ihr nicht helfe, dann wird sie sich erhängen, das ist ein fürchterlicher Tod, also ich kann dem nur vorbeugen, indem ich ihr dann helfe. Dann also, ist das ja an sich, diese Argumentationsweise ja schon so in dem Sinne nachvollziehbar.
Ja, weil jetzt, das ist genau das, was in den Medien auch so kolportiert wird, die werfen sich dann vor den Zug. Wobei, das ist auch gar nicht so weit hergeholt. Vielleicht sollte man nochmal hier hinweisen, nachher auf die Telefonseelsorge.
Genau.
Und, dass man sich unbedingt Hilfe sucht. Ich will hier auf gar keinen Fall Werbung machen für die Selbsttötung. Aber wissen Sie, ich bin am Rande, ich habe 2016 erst promoviert, also habe da eine Doktorarbeit gemacht und auch gerade zu dem Thema Suizid in der SAPV, weil ich 2014 mal auf dem Podium gesessen habe in Berlin und dort bei 6 Professoren saß im Bundestag, oder neben 6 Professoren im Bundestag saß, und die haben mir ziemlich klar zu verstehen gegeben, ich habe ja nicht meinen Doktortitel. Und einer der Professoren damals war der Udo Reiter. Udo Reiter war der Intendant vom Mitteldeutschen Rundfunk. Sie kennen vielleicht so als Rollstuhlfahrer. Er hat mal ein Buch geschrieben, Gestatten Sie, dass ich sitzen bleibe. Also schon ein wirklich kluger Kopf. Und er sagte dann auch das mit den Gewaltsuiziden und er will das auf gar keinen Fall, er möchte sein Leben selbstbestimmt beenden und er will auf gar keinen Fall sowas, dass ich erschießen muss oder Gewaltsuizid begehen möchte, muss. Er möchte auch Assistenz haben bei der Selbsttötung. Da habe ich dem Herrn Reiter gesagt, wissen Sie, Herr Reiter, was ist denn eigentlich jetzt unwürdig an der Selbsttötung durch einen Schuss, durch Erschießen? Mein Großvater hat sich das Leben genommen durch Erschießen und mein älterer Bruder hat sich erschossen. Das war beides schlimm für die Familie, wirklich schlimm für die Familie, aber ich glaube nicht, dass es unwürdig war. Auf die Idee wäre ich niemals gekommen und ich weiß von beiden Fällen, das war kurz und schmerzlos. In den Medien werden diese Bilder erzeugt.
Das heißt, Sie sagen das nicht deswegen, um zu sagen, das kann man so machen, das ist okay, sondern dass, Dr. Sitte, Sie sagen das, weil es immer wieder als Grund genannt wird, warum man eben der assistierte Suizid sozusagen die humane Variante wäre.
Ja.
Darum geht es jetzt nicht, dass sagen wollen, okay, die Pistole ist okay.
Ja. Ja. Ich sage es, weil ich weiß, und das sagt die Forschung auch ganz klar, wenn Sie eine Assistenz machen, dann werden Sie den Suizid erleichtern. Es geht ja ums Erleichtern. Und es werden
mehr Leute das nutzen.
Definitiv. Wir werden in unserer Gesellschaft keine Suizide verhindern können. Na doch, also im Einzelfall schon, natürlich. Mhm. Aber den Suizid aber an sich können wir nicht verhindern und können nicht verbieten. Aber wenn wir jetzt eine breit akzeptierte Suizidassistenz einführen, eine gesetzlich geregelte und gesellschaftlich akzeptierte und auch vielleicht noch gut gehiesene, die am Ende noch von den Krankenkassen bezahlt wird, dann werden wir diese Stöckchen, diese Hürde, über die der Mensch zum Glück beim Suizid springen muss, klettern muss, die werden wir deutlich erniedrigen. Dann wird der Suizid eben wirklich erleichtert und werden mehr Suizide bekommen. Das zeigen ja die Erfahrungen aus dem Ausland.
Können Sie da vielleicht Beispiele nennen?
Schweiz, das gelobte Land der Suizidassistenz. Da wird immer erzählt, ja, wir verhindern damit die Gewaltsuizide, die Schienensuizide. Sie bekommen fast keine Zahlen zu den Gewaltsuiziden überhaupt. Selbst als Experte sehr schwierig zu bekommen. Das ist eine. Und dann sehen Sie, in der Schweiz sind die Suizidzahlen seit 25 Jahren völlig gleich geblieben, wie in Deutschland. Etwas abgenommen dann auch. Aber on top kommen die ganzen Suizidassistenzen. Also
die Suizide ohne die suizidassistierten Suizide, die kommen noch dazu.
Der selbstgemachten Selbsttötung bleibt völlig gleich. Und dazu kommen die sogenannten, dort in der Schweiz sogenannten Freitodbegleitungen. Oder jetzt in Kanada die Made Medical Assistance in Dying, die medizinische Assistenz beim Sterben, die medizinische Hilfe beim Sterben. Das wird ein Blockbuster. Sie haben Regionen in Kanada, wo mittlerweile 5-10% aller Todesfälle innerhalb von 6 Jahren nach der Einführung vom Gesetz in Kanada durch Tötung sind. Und seltener auch durch Beihilfe zur Selbsttötung, in der Regel durch Tötung durch eine Spritzeinfusion durch einen Arzt. Also das kommt dazu.
Also das halten wir jetzt als erstes mal fest. Dr. Sitte, Sie sagen, das Argument, das immer wieder gebracht wird von den Befürwortern, dass wir durch den ärztlichen begleiteten Suizid oder durch Ärzte sogar herbeigeführten Suizid wie in Kanada, dass man dann die Gewaltsuizide verhindert und die Zahlen sprechen aber eine andere Sprache, die werden nicht verhindert.
Ja, also die Aussage ist schlicht falsch. Ich kann nicht sagen, ob sie immer wissentlich falsch geäußert wird oder ob es schiere Dummheit ist. Aber ich hoffe doch, dass es in der Regel wissentlich ist, dass die Menschen, die hier wirklich Werbung für machen, sich mit dem Thema gut beschäftigt haben und zumindest so gut damit beschäftigt haben, dass sie wissen, was sie tun.
Aber und, das sagen Sie außerdem, es ist so, dass wenn der ärztlich begleitete Suizid, wenn das Ganze in einen medizinischen Raum transportiert wird, dass dann die Zahlen der Suizide ansteigen und zwar dramatisch, wie Sie gesagt haben.
Ja, also ist die Frage, was Sie noch dramatisch verstehen. Vielleicht noch das, was in Kanada der Fall ist, der Suizid an sich und auch die Suizidassistenz, da ist der Anstieg noch nicht so dramatisch. In der Schweiz ist er langsam und stetig, aber auch schon erheblich. Was wirklich einen dramatischen Anstieg macht, ist, wenn Sie Stufe B quasi einführen. Wer A sagt, muss auch B sagen. Wenn Sie Suizidassistenz einführen, wird nach einer Zeit auch die Tötung auf Verlangen eingeführt.
Und dann steigen die Zahlen noch weiter an?
Dann steigt es deutlich an. Es ist ja absurd, es gibt ja sogar Qualitätsstandards für sowas. Und die niederländische Ärztegesellschaft und die niederländische Apothekergesellschaft haben Leitlinien herausgegeben, vernünftigerweise, für die, also dort sogenannte Euthanasie. Und da wird ganz klar drin gesagt, wenn ein Mensch sich das Leben nehmen will Und dort ist es dann nur für Ärzte erlaubt, dabei dann eben auch unterstützend, fördernd tätig zu sein. Dann ist dringend davon abzuraten, eine Suizidassistenz zu machen. Und wenn ein Arzt trotzdem einwilligt, eine Suizidassistenz zu machen, bei einem Patienten oder bei einem, muss ja auch kein Patient sein im engeren Sinn, also bei einem Menschen dort, dann soll er in Bereitschaft fertig aufgezogene Medikamente daliegen haben bei der Begleitung, damit er sofort eingreifen kann, wenn es schief geht. Also töten kann. Und wenn man die Zahlen anschaut, und die werden da auch schön veröffentlicht in den Niederlanden, dann sehen Sie, dass über 90% der Fälle sind die Tötung auf Verlangen. Deutlich unter 10% sind Selbsttötungen oder Selbsttötungsversuche, die zu ungefähr einem Viertel bis zu der Hälfte dann in einer Mischform enden, wo der Arzt dann doch eingreift mit der Spritze oder Infusion. Das finde ich schon.
Warum glauben Sie, ist das so, dass die Menschen dann noch leichter das in Anspruch nehmen, wenn der Arzt es macht?
Ja, weil es einfach noch leichter ist. Die Mauer, die Hürde wird ja nochmal abgebaut. Und vor allen Dingen, es ist dann auch das Gefühl für die Legitimation steigt. Wenn der Arzt es dann als normales therapeutisches Angebot macht, dann wird es dann nochmal leichter akzeptiert. Denn ich glaube schon, dass es bei den meisten Menschen auch, die sich unter einer Suizidassistenz das Leben nehmen, dass da noch gewisses Grubel bestehen, wo man denkt, ist vielleicht doch nicht so richtig, wenn ich das mache jetzt.
Wir sprechen hier in der Standpunktsendung mit dem Palliativmediziner Dr. Thomas Sitte über den assistierten Suizid und die Versuchung vermeintlicher Barmherzigkeit. Wir hören jetzt ein wenig Musik, um erstmal das zu verdauen, was wir bisher gehört haben. Und dann gibt es noch einige Themen mehr, die wir noch ansprechen sollten, denke ich, Dr. Sitte. Zum Beispiel die Frage eben, wie ist das eben mit der wahnsinnig stark wachsenden Pflegenotstand, auch dem Gefühl von älteren Menschen gerade, ich will niemandem zur Last fallen und so weiter. Wie weit spielt all das auch noch vielleicht in der ganzen Entwicklung mit eine Rolle? Sie hören den Standpunkt bei Radio Horeb. Wir sprechen über die Suizidbeihilfe als eine Versuchung auch vermeintlicher Barmherzigkeit. Das sieht nämlich so der Palliativmediziner Dr. Thomas Sitte, der auch die Stiftung Palliativ für Palliativmedizin gegründet hat, die Deutsche Palliativstiftung, und sich auch in der Akademie für das Leben im Vatikan, der Päpstlichen Akademie für das Leben, für eben eine bessere Information, Aufklärung über das Thema Palliativmedizin und auch assistierter Suizid einsetzt. Er ist unser Gast hier im Standpunkt, und wir haben schon von Dr. Sitte gehört, die Fehler, die oft auch gemacht werden in der öffentlichen Berichterstattung, Verkürzungen, und mir scheint auch, Dr. Sitte, dass es auch darauf hinausläuft am Ende, dass wir früher in unserer Gesetzgebung, die ja in Deutschland lange Jahre sehr restriktiv war, wirklich ein richtiges Bollwerk auch des Lebensschutzes, dass man da immer davon ausging, dass der Lebensschutz, also der Schutz des menschlichen Lebens, oberstes Gut ist. Und dass das irgendwie jetzt in den letzten zwei Jahrzehnten so einen Wechsel gegeben hat hin zu die menschliche Selbstbestimmung. Die Autonomie ist das höchste Gut. Teilen Sie diesen Eindruck?
Definitiv. Also mit dem Urteil vom Bundesverfassungsgericht, dass das Verbot der geschäftsmäßigen Beihilfe zur Selbsttötung aufgehoben hat, da ist zum ersten Mal ganz klar gesagt worden, nicht der Lebensschutz, der Schutz des individuellen Lebens hat den höchsten Rang, sondern die Wahrung der Autonomiemöglichkeit, selbst mit dem Risiko, dass man einen kleinen Kollateralschaden macht und vielleicht mehr Leute sich das Leben nehmen können, dann dadurch.
Ja, also da ein Paradigmenwechsel auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Ärztlicher assistierter Suizid oder eben auch Euthanasie werden als Maßnahme der Barmherzigkeit immer mehr empfunden, auch viel, wie gesagt, viel Zustimmung auch dafür in der Bevölkerung. Wie ist das, wenn jetzt, also es gibt auch viele Menschen, die jetzt, wir haben jetzt natürlich auch Generationen, die alt werden und weniger Junge, die nachkommen. Wir haben ein massives Pflegeproblem jetzt schon, ja. Mhm. Das wird sich sicher nicht verbessern. Es fehlen da auch die Fachkräfte, die Pflegekräfte an allen Ecken und Enden. Ich frage mich da, Dr. Sitte, ob da nicht die Versuchung auch wirklich groß ist zu sagen, okay, dann lösen wir das Problem eben anders oder auch wir, wenn wir älter werden, haben vielleicht, denn ich gehöre jetzt zu der Generation, die noch vor dem Pillenknick kam, also insofern eine sehr geburtenstarke Jahrgänge und so. Wenn wir alt werden, werden wir sicher uns auch die große Frage stellen, wie sollen das werden? Wer soll sich denn um uns kümmern? Und wir möchten doch niemandem zur Last fallen.
Ich zitiere hier sehr gerne den ehemaligen Oberstaatsanwalt Dieter Gräfe, der Justiziar war für den, ich glaube, Humanistischen Verband Deutschland. Und der hat 2014, 2015 bei einer Podiumsdiskussion, wo ich auch da war, also im Zuhörerraum damals, in Hamburg-Altona gesagt, wir haben in Deutschland so schlechte Pflegeheime, wir brauchen Sterbehilfe. Das wäre eine einfache Lösung fürs Problem. Das ist das, was leider viele Menschen auch so sehen mittlerweile. Und ich kann auch selbst einen Teil von der ersten Hälfte bestätigen, die Pflegesituation wird deutlich schwieriger. Wir haben ganz andere Anforderungen an die Pflege und die Belastung der Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen ist vor Corona schon hoch gewesen. Unter Corona war sie ja extrem und die Situation nach Corona ist jetzt eher schlechter geworden. Das Stichwort Pflegeheim hat ziemlich gut gepasst. Ich bin nämlich während des ersten Teils der Sendung angerufen worden von der Pflegeeinrichtung, die ich mitbetreue, und habe jetzt in der kleinen Musikpause zurückgerufen. Dort liegt eine hochbetagte Patientin, wo auch schon klar ist, sie soll nicht mehr ins Krankenhaus, lag heute mit Fieber im Bett. Der Ärztin Notdienst war mal kurz da, der hat gesagt, ja, geben Sie ein bisschen Paracetamol. Und jetzt liegt sie da und ist nicht mehr ansprechbar. Sie reagiert nicht mehr richtig. Was machen wir jetzt? Es ist so, wenn Sie als Pflegeheim am Wochenende nachts einen Arzt erreichen wollen, der den Bewohner noch gut kennt, den Sie ja gerade notfallmäßig vielleicht behandeln müssen oder eine wichtige Frage haben, das ist kaum noch möglich. Da kommen dann, wenn Sie Glück haben, nach vielen Stunden der ärztliche Notdienst. Das sind dann auch oft Ärzte, die haben nicht einmal Betäubungsmittelrezepte da. Also wenn Sie schwere Schmerzen haben, schwere Atemnot haben, können die gar nichts lindern. Und das sind ja die Herausforderungen eigentlich in der Sterbebegleitung, die aber auch gleichzeitig am allerleichtesten zu lösen ist. Da liegt einfach ganz viel im Argen und es wird eher noch schlechter. Also ich werde das geht auch nicht für alle, Pflegeeinrichtungen hier, auch in meiner Gegend, aber ich habe mit wenigen Pflegeeinrichtungen eben eine klare Vereinbarung, die können mich im Prinzip Tag und Nacht anrufen. Das wird überhaupt nicht missbraucht und ich will auch, wenn hier Ärzte bei den Hörern sind, wirklich dazu ermutigen, geben Sie Ihren Patienten, geben Sie Ihren Pflegeeinrichtungen die Handynummer und die Festnetznummer für nachts. Sie werden kaum gestört werden, Sie können aber viel, viel Sicherheit bieten für die Mitarbeiter dort, dass die Menschen so versorgt werden, wie sie es wollen. Aber ist eine große Baustelle, das die nächsten Jahre etwas zu verbessern noch oder eine Verschlechterung aufzuhalten.
In der Hoffnung, dass der Arzt, der dann angerufen wird, nicht gerade in einer Live-Sendung sitzt. Wir hoffen sehr, dass die Dame sie dort jetzt nicht noch dringender brauchen würde als wir, Dr. Sitte. Aber also das ist ein Plädoyer an Sie, zu sagen, wir müssen da in die andere Richtung gucken, nämlich die Versuchung, sonst zu sagen, wir brauchen Sterbehilfe, weil die Pflegeheime und die ganze Pflege nicht mehr ausreichen werden. Die Versuchung ist natürlich groß, aber in welche Richtung sollte es denn stattdessen gehen, Dr. Sitte?
Sie hat mich anfangs auch gefragt, was macht die Deutsche Palliativstiftung? Wir machen Werbung, also aufklären, aufklären, aufklären. Und wenn Sie im Augenblick, seit Jahren eigentlich schon, die Medien verfolgen zu dem Thema Sterbebegleitung, dann haben Sie hier eine deutliche Minderheit von schönen Berichten aus dem Hospiz oder aus der ambulanten Palliativversorgung, auch von Palliativstationen hier und da und ganz viel Klagen darüber, dass es so schwer ist und dass man doch danach helfen muss, das Leben zu beenden und dass die Versorgung nicht funktioniert. Was wir aber bräuchten, ist, dass die Menschen in Deutschland wissen, was möglich ist an Leidenslinderung. Es ist wirklich furchtbar und da irgendwann rede ich mich auch in Rage. Ich habe so oft erlebt, dass Menschen viel länger leiden mussten durch Mangelversorgung, als sie es ertragen konnten. Und wenn wir dann endlich gerufen worden sind, ich persönlich, wie ich es erlebt habe, oder Freunde und Kollegen, Kolleginnen von mir, endlich gerufen worden sind und auf den einfachsten Möglichkeiten dieses unerträgliche Leiden beenden konnten oder lindern konnten, also nicht im Sinne von töten, sondern von schlagartig bessern innerhalb von Minuten oder wenigen Stunden, dass dann Patienten gesagt haben, jetzt bin ich aber fertig, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt will ich nicht mehr. Und wenn sie das mehrfach erlebt haben, dass sie dem Patienten wirklich Leiden lindern konnten, was sie hätten Monate vorher schon tun können, und dann sagt der Patient, aber meine Energie ist aufgebraucht, ich kann nicht mehr, jetzt will ich nichts mehr, jetzt will ich nur noch sterben, das ist bitter. Die Menschen müssen wissen, was möglich ist.
Ja, das sind alles Plädoyers, die gehen in Richtung auch der Medizin da nicht, sich da gut auch aufzustellen. Einfach wissen, das ist einfach ein Thema, das in den nächsten Jahrzehnten wohl verstärkt auch uns begleiten wird, zumindest mal, dass man sich da auch intensiv mit beschäftigt. Was würden Sie denn der Gesellschaft raten?
Nachzufragen. Immer nachzufragen, also einerseits rechtzeitig palliativ denken, wenn Sie als Moderatorin oder Sie als Hörer, den ich jetzt direkt anspreche, oder ein Angehöriger von Ihnen eine Diagnose bekommt, einer lebensgefährlichen Krankheit, einer vielleicht tödlichen Krankheit, die auch mit Belastung und Leiden verbunden ist, dann sofort hospizlich palliativen Rat suchen. Was kann ich machen, wenn? Also quasi ein Airbag ins Auto einbauen und einen Sicherheitsgurt anlegen, damit es beim Unfall nicht kracht und sie schwer verletzt sind, sondern dass sie durch die Krankheit besser durchkommen. Sie haben dann auch mehr Energie, um die kurativen, die heilenden Behandlungen gut durchzustehen und auch gesünder zu werden. Ich habe am Rande ja so gesagt, wir können ja nicht nur dem Leben, den Tagen mehr Leben geben, also Lebensqualität verbessern, sondern wir können ja auch dem Leben mehr Tage geben durch Palliativversorgung, Lebenszeit verlängern. Das ist das eine. Dann, was die Gesellschaft in Anführungszeichen auch tun, nicht sollte, sondern muss, wenn sie medienschaffend sind, das tun sie jetzt gerade, informieren über das Thema und die Möglichkeiten der Linderung und der Leidens-, ja auch Beseitigung der Palliativversorgung. Und wenn sie als Betroffener Patient sind oder Angehöriger von Patienten sind und sehen, das, was hier läuft, ist nicht ausreichend, dann nachbohren, fordern und fragen, kann man hier nicht mehr tun? Und wenn Ihnen dann der Nicht-Palliativ-Experte sagt, hier kann man nichts mehr tun, dann fordern Sie, dass ein Palliativ-Experte gefragt wird. Und glauben Sie nicht, das ist erschreckend, wenn ich das vielleicht sage jetzt, andersrum, wenn Sie in einem Krankenhaus zum Beispiel liegen, wo es eine Palliativstation gibt und einen sogenannten Palliativ-Konsiliardienst, dann ist es nicht regelhaft so, dass bei Problemen die auch gerufen werden. Sondern ganz oft ist es so, dass die einzelnen Fachabteilungen gut meinend vor sich hin wursteln, sage ich mal, etwas abfällig, auch wenn es dem Patienten immer schlechter geht und eigentlich der Palliativmediziner, die Palliativ-Care-Fachkraft hier mit einfachen Möglichkeiten schon die Situation deutlich verbessern könnte. Auch im Krankenhaus, wo eine Palliativstation ist, wo ein Konsiliardienst für Palliativversorgung ist, werden die längst nicht ausreichend eingebunden und im häuslichen Bereich auch nicht. Also wenn es nicht ausreichend funktioniert, nachfragen, fordern, dass sie palliativ versorgt werden. Ja, und dann als Gesellschaft, das dritte ist die Rahmenbedingungen. Also das eine ist das allgemeine Wissen, dann das andere ist die Behandlungsmöglichkeiten einfordern. Das dritte sind die Rahmenbedingungen. Die sind noch längst nicht überall so, dass es völlig ausreicht. Gerade nicht in Pflegeeinrichtungen. Palliativversorgung in Pflegeeinrichtungen ist nach wie vor schon eine Herausforderung.
Also das sind wie eine Gesamtentwicklung, an der an verschiedenen Stellen im Grunde gearbeitet werden müsste, damit das Ganze nicht völlig in eine falsche Richtung wegrutscht. Und zwar in die Richtung, wir entsorgen die Menschen, weil sie uns Mühe machen. In die Richtung wollen wir als Christen auf keinen Fall. Für uns ist das menschliche Leben ja auch ein Geschenk, ein Wert in sich. Wir spüren aber auch, dass das immer schwerer ist, das auch zu vermitteln, also auch gesellschaftlich zu vermitteln. Mir scheint auch mit hineinzuspielen, dass es doch sowas wie einen gesellschaftlichen Konsens gibt, dass Leiden muss doch nicht sein. Also wir werden auch mit Leid und Leiden, auch mit der Endlichkeit, mit dem Tod eigentlich kaum konfrontiert, so dass man dann so ein bisschen das Gefühl hat, es wird irgendwie suggeriert, ja, dass wenn es dann kommt, dann muss das auch weggemacht werden, nicht? Also alles, was uns schwerfällt, leiden lässt, muss weggemacht werden. Das sehen wir gar nicht mehr ein, dass wir leiden sollten.
Ja, also ich möchte jetzt nicht jetzt irgendwie die Lanze brechen, theologisch oder philosophisch, dass der Mensch leiden sollte am Lebensende. Mhm. Aber es ist schon insgesamt im Leben so, wir müssen uns anstrengen, mehr oder weniger. Und ich zitiere, ich bin ja Sportmediziner, hatten Sie vorhin auch gesagt, ne? Mhm. Ich zitiere in dem Zusammenhang ganz gerne Udo Bölz, den Radrennfahrer, der Jan Ullrich freundschaftlich zugerufen hat, wie er am Berg dann anfangen wollte zu schwächeln, quäl dich, du Sau. Das steht auch oft auf Shirts und so von Radfahrern dann drauf, als Zitat mittlerweile. Das Leben ist anstrengend. Ich bin als Palliativmediziner, der dafür eintritt, dass wir den Menschen ihr Leiden wirklich so weit lindern, wie die Menschen es ertragen wollen. Und dann sehe ich aber auch, wenn ich den Patienten die Chance gebe, ihr Leiden zu lindern oder auch ganz auszuknipsen, sind sie viel eher bereit, auch was zu ertragen. Also wenn ich die Möglichkeit habe, dass ich nicht mehr ausgeliefert bin, völlig hilflos bin, sondern die Möglichkeit habe, mein Leiden auch selbstbestimmt zu lindern durch Medikamente oder ähnliche Maßnahmen, dann bin ich viel eher in der Lage, auch was auszuhalten und zu tragen. Und eine Kleinigkeit vielleicht noch, Sie haben ein schönes Stichwort eben gesagt mit dem Leben als Geschenk. Ich bin auch im ganz guten Austausch und Kontakt immer wieder gewesen und immer noch mit Anne und Nikolaus Schneider. Nikolaus war der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche vor einigen Jahren, bis seine Frau an Brustkrebs erkrankt ist. Und sie hat auch so argumentiert, weil sie pro Suizidassistenz ist, das Leben ist ein Geschenk Gottes und wir können es auch wieder in Gottes Hände zurückgeben. Da habe ich dann mal dazu gesagt zu Anne, also wenn ich mir vorstelle, ich schenke einem guten Freund etwas besonders Wertvolles, und der gibt mir es nachher wieder zurück, wäre ich jetzt nicht begeistert. Mhm. Also ich glaube, dass man besonders wertvolle Geschenke auch sehr wertvoll bewahren sollte und sie leichtfertig sowieso nicht, aber eigentlich nicht zurückgeben sollte. Ich glaube auch, dass, da bin ich absolut überzeugt, wenn wir da anfangen mit der Lebensverkürzung, das gesellschaftlich zu akzeptieren, dann kommt eben, das haben wir vorhin ja auch schon gesagt, eins zum anderen oft. Und dann gibt es einen leichtfertigen Umgang mit dem Leben als Wert an sich. Dann verliert das Leben an Wert.
Es verliert an Wert und ja, man bewegt sich dann auch wirklich in gefährliche Gebiete hinein. Man sieht auch in anderen Ländern auch schon die Frage, wie ist das überhaupt, wann ist man überhaupt noch autonom in seiner Entscheidung? Bin ich dann sicher, dass ich es wirklich wollte oder ist es so, dass dann irgendwann über mich entschieden wird, ob mein Leben noch lebenswert ist oder nicht? Also je weiter man geht, in desto schlitternderes Gebiet gerät man ja dann auch irgendwann hinein. Ich möchte gerne jetzt, aber wir haben schon mehrere Hörer in der Leitung, Frau Hoffmann aus Hamburg dazu holen. Guten Abend, Frau Hoffmann.
Guten Abend. Erstmal herzlichen Dank für die Sendung und genial, wie Ihr Gesprächspartner argumentiert. Also zum Stichwort Autonomie. Das ist ja die Folge der Gottlosigkeit, die wir feststellen. Zum anderen, Sie erinnern sich an den Dr. Siegfried Ernst, der die Europäische Ärzteaktion gegründet hat. Er hat damals gesagt, als die Abtreibung mehr oder weniger legalisiert worden ist, dass es ganz klar zur Euthanasie führt. Dann habe ich die Erfahrung gemacht bei einer Veranstaltung, als damals der Dr. Tyson in Memmingen so hochgejubelt worden ist. Und alle waren für die Menschlichkeit, die er da praktizierte und so weiter. Und da hatte
Abtreibung, ich gedacht, Thema Abtreibung.
Wie ich das hier höre, werden wir in 20 Jahren umgebracht. Und dann hatte der spätere Bürgermeister von Hamburg gesagt, also in was für einer Familie leben Sie eigentlich? Er hatte genau neben meiner Sorge argumentiert. Dann möchte ich noch ganz kurz erwähnen, mein Mann war in Eppendorf, hier in der Universitätsklinik, hervorragend, unaufgefordert, palliativ und sehr würdig, sehr diskret behandelt worden. Also da ist nicht ein Millimeter an Kritik. Wir waren zu dritt da und wir sind begeistert. Also es ist möglich, auch in einer Uniklinik. Das ist mein Beitrag.
Ja, Frau Hoffmann, ich danke schön, dass Sie auch diese Grundsatzfrage noch mit eingebracht haben. Wenn wir das Leben am Anfang in Frage stellen, dann ist der Weg zum Ende des Lebens nicht mehr weit. Ich denke, den Bogen können wir so stehen lassen. Und schön, dass Sie auch die Erfahrung gemacht haben, dass auch in einer großen Klinik eine würdige Palliativbegleitung am Lebensende möglich war. Alles Gute Ihnen nach Hamburg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Und wir begrüßen als nächstes Schwester Paula aus dem Kloster Tettenweiß. Schwester Paula, Sie sind beruflich mit dem Thema beschäftigt, nicht wahr?
Ja, das stimmt. Bin ich jetzt auf Sendung?
Sie sind auf Sendung, richtig.
Ja, grüß Gott. Also ich bin selber Krankenschwester, habe auch Palliativ-Care-Kurs, also Fortbildung in Palliativmedizin und pflege vor allem meine eigenen Mitschwestern. Und zum Thema Autonomie habe ich da einfach auch Fragen. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Mitschwester, die hatte etwa mit 70 eine ziemliche Depression, hat da auch immer wieder gesagt, dass sie eigentlich nur sterben will. Und wir haben dann die Depression behandelt. Das war eine wirklich schwere Pflege über Jahre, aber das letzte Lebensjahr, da war sie wirklich ein Sonnenschein. Und da hat sie eine Lebensfreude gehabt. Und wenn man dem Suizidwunsch am Anfang in der schlimmen Krise nachgegeben hätte, da hätte man ihr ja ganz viel Chancen zur Selbstbestimmung genommen. Und da frage ich mich wirklich, es wird immer argumentiert, dass die Selbstbestimmung geachtet werden soll. Aber etwas, was ich achte, zerstöre ich nicht. Und mit Suizid hätte ich jede weitere Möglichkeit zur Selbstbestimmung bei der Mitschwester zerstört. Die Argumentation mit der Selbstbestimmung empfinde ich als sehr widersprüchlich.
Mhm. Ja, danke Schwester Paula, dass Sie es mit eingebracht haben. Ich weiß nicht, Dr. Sitte, ob Sie etwas dazu sagen möchten?
Ja, ich kann vielleicht ergänzen, dass dann aus meiner Sicht auch der Suizid ja das vollkommene Ende der Autonomie und Selbstbestimmung ist. Und das ist für mich auch ein Irrsinn zu sagen, das sei das höchste Ziel der Autonomie ist die Verfügbarkeit über das eigene Lebensende. Das ist eine philosophische Frage, die ich eben ganz anders beantworten würde, als man die aus der humanistischen Sicht macht, der humanistische in Deutschland oder die deutsche Gesellschaft für humanes Sterben vertreten. Die ich übrigens auch als religionsähnliche Gemeinschaften sehe. Sie sind jetzt nicht christlich, aber auch das humanistische Weltbild ist ja durchaus ein Glaubensbild.
Vielleicht ist damit verbunden auch noch eben die Frage, das sagte Schwester Paula auch eben, wie autonom sind wir eigentlich in unseren Entscheidungen? Ich denke mir auch, Dr. Sitte, wenn mir natürlich ununterbrochen gesagt wird, dass ein Leben mit Schmerzen oder am Ende des Lebens eigentlich eine Belastung ist und dass ich dem Staat und der Gesellschaft eigentlich nur noch auf der Tasche liege und weil ich vielleicht alt bin, irgendwann nichts mehr leiste und nichts mehr beitrage und so, irgendwann glaube ich es ja selber und denke, ja, das hat ja alles keinen Sinn mehr.
Und nicht bei der Gesellschaft auf der Tasche liegen. Wenn Sie ins Pflegeheim gehen, dann gibt es durchaus immer wieder dann die Stimmen, ja, aber jetzt wird das Häuschen verkauft und geht für die Pflege, meine Pflege drauf, das wollte ich doch meinen Kindern oder meinen Enkeln schenken, vererben. Mhm. Also das ist der Wunsch, das Leben zu beenden, hat durchaus auch finanzielle Hintergründe, die aber so in der öffentlichen Diskussion weitgehend verdrängt werden.
Das heißt, wir müssen uns dringend mit diesen Fragen beschäftigen. Schwester Paula, ich denke, Sie kennen diese ganzen Gedankengänge ja auch aus Ihrer beruflichen Praxis.
Ja, die kenne ich durchaus. Und als Krankenschwester bin ich ja auch manchmal gefordert und wirklich auch, dass die Pflege geht durchaus an die Grenzen. Mhm. Aber zum Beispiel eine Begleitung, wo eine Mitschwester durch schwere Krisen, wo ich dann merke, dass sie reift, dass sie Lebensfreude hat, dass manchmal wirklich schwerst Pflegebedürftige so eine Lebensfreude haben, dass ich denke, die ist der fröhlichste Mensch im ganzen Haus. So eine Begleitung macht mir selber dann auch Mut. Und dann lerne ich selber dadurch. Und ich denke, als Krankenschwester, es läuft nicht jede Begleitung in einer Mitschwester so gut, aber als Krankenschwester sind das ganz schöne Erfahrungen. Von meinen Kranken habe ich einfach sehr viel gelernt und da habe ich viele Erfahrungen, die ich nicht missen möchte und die mir wertvoller sind, als wenn ich ein Haus erben würde.
Und vielleicht auch, wenn Sie selbst schon Krankheiten durchgemacht haben und schwere Phasen durchgemacht haben oder haben die dann durchgestanden, überstanden, dann wissen Sie auch selbst, das stärkt. Und das lässt einen aus einer Krise mit einem besseren Gefühl herausgehen, als man sich in der Krise vorgestellt hat.
Ja, schon.
Vielleicht, Schwester Paula, auch noch ein Thema ist, ich denke, wenn Sie sehr viel mit auch mit Schwestern zu tun haben, die sehr aktiv waren im Leben und die immer anderen geholfen haben, plötzlich da zu sein und sich selber helfen zu lassen, ist ja auch nicht so einfach.
Das ist nicht einfach, wirklich schwer. Nicht, das muss man lernen.
Ja.
Das ist ein Reifungsweg und das merkt man ja, wenn man aktiv ist bei jeder Kleinigkeit, bei jedes Mal, wenn man vom Arzt irgendwie eine Behandlung braucht, das ist eine Überwindung, aber es lohnt sich, denke ich, sich dieser Herausforderung zu stellen. Und da sind mir eigentlich die Kranken, die ich begleitet habe, ein Vorbild, weil bei denen ich habe mehrere begleitet, wo ich gesehen habe, es lohnt sich wirklich, sich diesen Herausforderungen zu stellen. Da sind manche zu so ermutigenden, strahlenden, vorbildlichen Menschen geworden, dass die für mich heute Vorbild sind und dass ich sage, ich möchte mich diesen Herausforderungen so stellen, wie die Mitschwestern damals, die sich genauso nicht leicht getan haben.
Vom christlichen Menschenbild ist es ja auch so, dass gerade die armen, kranken, Bedürftigen nicht erst seit Mutter Teresa, sondern sehr viel früher auch eben als das große Geschenk für uns auch angesehen werden. Nicht? Ich meine, jemand, der hilfsbedürftig ist, hilft mir auch aus meinem egozentrischen Leben heraus. Nicht? Es ist auch eine Chance, Menschen zu begleiten, die bedürftig sind oder selber bedürftig zu sein und anderen sozusagen die Ehre zu geben, dass sie mir helfen dürfen. Man kann das Ganze ja auch mal umdrehen. Ja. Also ein Gedanke, den ich so in den Raum noch stelle.
Sehr, sehr schön, der Hinweis, mit der Ehre helfen zu dürfen. Krankenversorgung ist eine hochintime Angelegenheit. Und die Sterbekleidung ist höchst intim. Ich sage immer, es ist so intim wie die Zeugung eigentlich. Da will ich mich möglichst zurückhalten. Als Außenstehender. Und es ist wirklich so, wir können den Patienten, auch den Sterbenden, dankbar sein, dass sie es erlauben, dass wir hier teilhaben. Weil ich selbst nehme ja auch ganz viel mit aus der Versorgung. Und ich wäre ein völlig anderer Mensch, wenn ich nicht palliativ gearbeitet im Umfang, glaube ich. Völlig anders.
Ja. Vielen Dank, Schwester Paula, für Ihren Anruf. Alles Gute und ganz viel Segen für Ihren wertvollen Dienst.
Vielen Dank auch für die Sendung jetzt.
Schöne Grüße ins Kloster Tettenweiß. Eine nächste Hörerin ruft uns aus Grenzach-Wielen an. Guten Abend.
Schönen guten Abend. Also ich bin schon 90 Jahre alt, habe auch Traumatisierungen aus dem letzten Krieg noch selber zu tragen. Also ich habe eine 90-prozentige körperliche Behinderung und unsere Ehe blieb kinderlos, ungewollt. Ich möchte sterben dürfen, palliativ begleitet. Das ist mir sowas von wichtig. Ich kenne die Heime, also ich weiß viel vom Leben. Ja.
Das ist, also das heißt, wäre für Sie eben auch die Frage an Dr. Sitte, wie man da eine Garantie haben kann, dass man eine gute palliativmedizinische Begleitung bekommt, falls es nötig
Ende
ist?
Am Ende zu Hause hat, wenn es geht. Das ist das, was ich jetzt für mich organisieren möchte.
Jetzt möchte ich die Frage gerne an Dr. Sitte weiterreichen, eben wenn man jemand zu Hause ist und sagt, ich möchte da vielleicht schon vorbeugen. Im Moment ist es noch gar nicht so weit, aber wie kann ich sicher gehen, dass ich später eines Tages vielleicht auch da gute Begleitung bekomme?
Also einerseits, mit 90 Jahren ist man nicht mehr so weit weg, aber es kann ja durchaus noch eine Weile dauern. Das ist das eine. Das andere ist, man sollte bei Zeiten vorsorgen. Das Wichtigste, was wir machen können, ist unser soziales Netz zu erhalten. Es kommt ja immer mehr dazu, dass wir alleine leben, uns nicht mehr um den Nächsten kümmern und dass wir, wenn wir Hilfe brauchen, auch keinen Nächsten mehr haben, der sich um sich kümmert. Das ist eine, also das soziale Netzwerk erhalten. Sei es mit, was ich, Bastelgruppen, Turnen, irgendwas im sozialen Bereich, irgendwas, was Freude macht, dass man sich Freunde erhält und Freude erhält mit diesen. Das zweite ist das, ich habe mal schnell gegoogelt eben, Grenzach-Wühlen liegt ja durchaus nicht mittendrin in Deutschland, sondern sehr, sehr am Rande. Es gibt für Sie dort unten die Möglichkeit auch für die SAPV, die ich vorhin ja erklärt habe, die SAPV Hochrhein. Und die versorgt auch zu Hause, auch in ihrer oder gerade in ihrer Region, ärztlich, pflegerisch, umfassend, wenn sie am Lebensende zu Hause versorgt werden müssen oder versorgt werden wollen. Also da gibt es die Möglichkeit, das ganz konkret zu Hause auch zu machen.
Und lohnt es sich da auch, sich schon früher dann dort zu melden oder ist das
zu früh? Ich gehe davon aus, dass auch das SAPV-Team Hochrhein Aufklärungsabende, Nachmittage hat, wo die erzählen, was alles möglich ist. Also wir machen zum Beispiel hier in Fulda mittlerweile 1 bis 2 Monate eine Veranstaltung über Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und alles, was rundherum um die Palliativversorgung vielleicht wissenswert ist. Und das ist eben auch eine Sache, dass man dass man für die Zeit, wenn man vielleicht nicht für sich selber sprechen kann, und das gilt nicht nur für 90-Jährige, sondern für jeden ab 18, überlegt, wer kann denn da dann für mich sprechen, weil ich darf in Deutschland nur behandelt werden, wenn ich einwillige oder nicht behandelt werden, wenn ich einwillige. Und wenn ich nicht einwilligen kann, weil ich zu schwach bin oder mein Kopf das nicht mehr mitmacht, dann muss das ein Bevollmächtigter oder ein Betreuer machen. Und diesen Bevollmächtigten, den sollte ich mir bei Zeiten heraussuchen. Also bei 90-Jährigen möglichst keine Altersgenossen, sondern jemand Jüngeres. Die Kinder kommen dann halt nicht in Frage in dem Fall, aber da könnte man auch einen Hausarzt fragen. Wissen Sie jemanden, der mir da vielleicht zur Seite stehen kann? Es gibt auch Betreuungsvereine mittlerweile, die sowas anbieten. Und sich da mal informieren, wen könnte ich vielleicht für mich als Bevollmächtigten einsetzen und dazu dann eine Patientenverfügung machen, dass ich so behandelt werde, wie ich will. Eine Patientenverfügung ist jetzt nicht die Lizenz zum Sterben zulassen, sondern da soll drinstehen, wie möchte ich, mit welchem Aufwand, in welcher Situation behandelt werden. Das kann auch heißen, ich will unter allen Umständen, die es vorstellbar sind, immer die maximal mögliche Therapie haben zur Lebenserhaltung. Egal, wie mir es geht, egal, wie todesnah ich bin. Das kann aber heißen, nee, also Wiederbelebung, das möchte ich auf gar keinen Fall. Egal, wie gesund ich bin. Also das wäre eine Sache ganz konkret für die letzte Hörerin, deren Namen ich nicht nennen will. Überlegen, wer könnte eine Vollmacht bekommen von ihr jetzt und überlegen, mit wem kann ich eine Patientenverfügung vielleicht erstellen. Da wird bei beiden wahrscheinlich das SAPV-Team Hochrhein helfen können.
Ja, ich würde vorschlagen, dass wir am Ende sagen Sie mir vielleicht noch, wo man genau diese SAPVs findet und kontaktieren kann. Das können wir dann beim Hörerservice auch hinterlegen, sodass auch andere Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht irgendwo in einer anderen Region sind, einfach herausfinden können, ob es bei Ihnen auch ein Team gibt. Ja, das wäre noch mein Vorschlag. Ich danke unserer Hörerin für den Anruf. Ich hoffe, dass Sie für sich weiterkommen, auch die Unterstützung bekommen können, die Sie brauchen. Alles Gute Ihnen, einen gesegneten Abend wünschen wir noch. Und dann begrüße ich Frau Bothmeier aus Grafing in der Nähe von München.
Grüß Gott, hier ist Elisabeth Bothmeier. Mein Mann ist letztes Jahr Ende Juli in der Palliativstation im Krankenhaus Ebelberg gestorben. Und ich muss sagen, es war für uns das größte Glück, dass man mit der Palliativmedizin genauso im Krankenhaus wie ambulant bekannt geworden sind, weil er hat so furchtbare Schmerzen gehabt und das waren wirklich die, die ihm dann geholfen haben und auch einmal gesagt haben, er muss jetzt einfach auch nochmal ins Krankenhaus und weil er so ein, ach ja, ist ja jetzt was, weil mir das Wort jetzt nicht einfällt. Also war jedenfalls so schlecht beieinander und da haben sich die so gut um ihn gekümmert und das möchte ich damit, drum habe ich jetzt auch angerufen, wirklich sagen, dass das so super war. Das war eigentlich alles, was ich sagen wollte.
Ein gutes Beispiel dafür, dass Palliativmedizin wirklich entscheidend sein kann am Lebensende, wenn die gut gemacht ist. Vielen Dank, Frau Bothmeier, dass Sie uns das erzählt haben. Alles Gute für Sie und auch wie wirklich von reichen Gottes Segen jetzt auch noch gerade in dieser Osterzeit. Alles Gute. Hören wir weiter. Frau Hammer aus Karlstadt.
Ja.
Die ist die Nächste in der Hörung.
Guten Abend.
Der Runde.
Ja, ich rufe an. Das Thema bewegt mich sehr, weil ich selbst 18 Jahre lang Hospizhelferin war. Ich habe oft am Sterbebett gesessen und mein Eindruck war immer, die Menschen, also die Angehörigen auch, die haben selber Angst. Der Sterbende hat selber gar nicht so viel Angst wie die Angehörigen. Die können das Leid nicht ertragen und wollen es nicht aushalten. Wenn sie dann aber jemanden haben, der sie begleitet und der dabei ist und sie das dann bis zum Schluss mitmachen, dann ist es für alle eine Erfüllung auch. Also der Sterbende und auch die Angehörigen, die können das vollenden. Das ist ein Weg, den man geht. Und wenn man dann das alles abkürzt und dann Sterbehilfe erlaubt, und dann ist der Weg nicht zu Ende gegangen. Dann ist das abrupt, hört es auf. Das ist wie bei einer Geburt. Das ist dann eine Frühgeburt oder eine Sturzgeburt. Aber das ist nicht, der Prozess hat sich nicht vollendet. Also ich habe das oft so erlebt, dass die Angehörigen dann selbst beim Tod dann, wenn sie dann vor dem Toten gestanden waren, dann gesagt haben, sie sind froh, dass sie das jetzt erlebt haben, dass sie das mitgemacht haben. Das war für sie dann rund, das war dann beendet, das war ein guter Weg dann.
Und das könnten Sie sich so nicht vorstellen, wenn derjenige dann den Weg so nicht zu Ende geht, wie er ihm aufgegeben ist, sagen Sie, Frau Hammer.
So wäre das, also das wäre für mich nicht, ja, das wäre abgekürzt. Also.
Ja. Frau Hammer, das war ein ganz wichtiges Stichwort mit der vermeintlichen Barmherzigkeit, ne?
Ja.
Das ist ja eigentlich unser zweiter Titel eigentlich auch gewesen, mit der vermeintlichen Barmherzigkeit. Mhm. Das, was ich in der Praxis erlebe, und ich habe ja auch eine Doktorarbeit dazu gemacht, über den Sterbewunsch, ist, dass der Wunsch nach Lebensverkürzung ganz oft von den Angehörigen kommt.
Ja.
Weil die Angehörigen entweder meinen, der Patient würde so leiden, oder auch Angehörige die Situation nicht mehr ertragen können.
Den Eindruck habe ich auch immer gehabt, ja. Aber wenn man sie dann dazu begleitet, wenn sie eine Begleitung haben, als Hospizhelfer begleitet man auch die Angehörigen. Und dann, wenn sie es dann gemacht haben, wenn sie dann wirklich dazu bereit waren und waren am Sterbebett, dann waren sie am Ende, waren sie dann froh, dass sie dabei waren.
Ja.
Die brauchen die Ermutigung, dass das nicht so schlimm ist, also dass das ein Prozess ist, den man wie bei einer Geburt einfach, man lässt eine schwangere Frau auch nicht alleine und begleitet sie. Und das ist ja auch ein Übergang in ein neues Leben.
Würde ich von meiner Seite tatsächlich auch bestätigen. Da, wo ich es erlebt habe, im näheren Verwandten, Bekanntenkreis, wurde mir immer genau das gesagt. Große Angst vorher und hinterher große Dankbarkeit, sich es doch dabei gewesen zu sein. Ja.
Und es waren Erfahrungen, die kann man einfach, die brauchen wir auch. Wir brauchen solche Erfahrungen. Wir können uns nicht bloß immer das Schöne raussuchen. Manchmal landet man in dem Leid mehr als in den größten Freuden.
Es ist ja auch so, dass dann auch eine Dimension berührt wird, gerade im Sterben, nicht? Die eine ganz besondere Tiefe und Nähe schafft.
Ja.
Das sagten Sie ja auch, Dr. Sitte, vorher eben, dass das eigentlich fast so, ich hatte das Gefühl, fast so ein bisschen wie heiliger Boden ist, den man vorsichtig betritt.
Ja, definitiv. Das ist ein guter Begriff, das heiliger Boden.
Ja.
Dann auch, da sollten wir vielleicht erstmal einen Staub von den Füßen abschütteln, bevor man diesen Boden betritt, ne?
Ja.
Sich von einigen Dingen frei machen. Auch von den Allmachtsfantasien, die manche Ärzte oder Pflegekräfte haben.
Ja, und überhaupt
ist das so,
der großen Demut.
Stimmt auch, dieses Selbstbestimmt. Wer bestimmt sich schon selbst?
Dr. Sitte, das fand ich jetzt nochmal ein Stichwort, dass Sie kurz, bevor wir noch zu weiteren Hörern kommen, danke ich erstmal Frau Hammer für Ihren Beitrag. Vielen Dank dafür, für Ihre Erfahrungen, die Sie mit eingebracht haben. Aber das Stichwort würde ich gerne noch rausgreifen. Haben Sie das Gefühl, dass manchmal auch wir so vielleicht tatsächlich, ja, als Gesellschaft, man hat ja überhaupt den Eindruck, nicht insgesamt auch in eine Entrichtung gehen, wo man das Gefühl hat, alles wirklich auch machen zu können. Ja, wir können entscheiden, welches Geschlecht wir haben. Wir können alles Mögliche entscheiden. Und es ist so ein Gefühl von Hauptsache, ich bestimme selber oder ich kann selber bestimmen.
Ja, definitiv. Also all diese gesellschaftlichen Entwicklungen gehören zusammen. Keine von den Entwicklungen ist komplett unverständlich. Überall gibt es Dinge, die kann ich gut nachvollziehen. Auch bei der Geschlechtsidentität gibt es seit immer schon Menschen, die sind einfach krankheitsbedingt genetisch im falschen Körper. Aber auch das nimmt ja unglaublich zu.
Das sind ja vor allem die Fälle, die wo es genetisch bedingt ist, sind ja sehr, sehr, sehr seltene Einzelfälle. Es gibt die Intersexualität, da wo man nicht weiß, wer wohin gehört. Das gibt es tatsächlich ja biologisch, aber darum geht es ja in dem Fall gar nicht. Es geht ja um die viel, viel größere Zahl derjenigen, wo eben das Empfinden nicht mit dem biologischen Geschlecht übereinstimmt. Aber das ist nochmal, aber es gehört ins gleiche Thema hinein, dass wir immer mehr das Gefühl haben, eben der Begriff der Autonomie scheint mir sehr zentral zu sein.
Wir schaffen uns selber nach unserem Bilde.
Und nach meinem Gefühl, nach meinen Vorstellungen.
Mhm.
Ja. Ja, dann hören wir noch eine weitere Hörerin aus der Pfalz, Frau Stöcklein. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Ich möchte noch zu der Frau vorhin, die mit der Palliativmedizin gefragt hat, noch einen Beitrag leisten. Mhm. Unser Vater, den hatten wir auch zu Hause gepflegt bis zum Schluss. Er war dement, aber man konnte ihn halten, er ist auch nicht daran gestorben. Und ein dementer Mensch, gut, die einen Ärzte sind gut, die anderen schlecht. Ist halt so, wie bei den Menschen das ist. Die wollten nicht so auf uns hören, er hätte mit einfachen Mitteln noch ein bisschen länger leben können, auch ohne Schmerzen und alles. Es war zum Schluss ein großer Leidensweg, weil halt einiges übersehen wurde. Aber kurz und gut, meine Schwester und ich haben ihn gepflegt und wir brauchten zum Schluss halt eine Palliativstation. Die haben gesagt, wir kommen nicht mehr allein aus. Und dann hat der Hausarzt gemeint, ja, das muss er beantragen. Das geht bei uns in der Pfalz so. Und dann kann der kommen. Dann hat er das natürlich zweimal vergessen gehabt. Einen Tag, bevor der Vater gestorben ist, kamen die. Aber das war so prima, die Versorgung und wie die sich drum gekümmert haben. Wie umfassend die sich um alle kümmern und auch auskennen. Also wenn jemand das braucht, Palliativstation oder was, soll das über den Hausarzt machen und halt auch darauf drängen, dass der es macht.
Mhm. Ja, eben wirklich darauf drängen. Das hatte ich ja vorhin als zweites genannt bei dem, was die Gesellschaft tun muss. Ne?
Weil einige ihrer Kollegen, die sind auch nicht so schnell da drin. Mhm. Die sehen das alles viel gelassener und merken gar nicht oft, wie es auch den Angehörigen geht, die ja den Kranken bis zum Schluss versorgen wollen und bei ihm sein wollen.
Ja. Und die Versorgenden sollen sich auch rechtzeitig die Hilfen suchen. Ne? Nicht erst dann, wenn nichts mehr geht und alles zusammenbricht. Dann ist auch einfach Zeit, dann kann auch was verzögert werden, ein bisschen, dann hat man ein Wochenende Zeit. Und wenn man frühzeitig Hilfen sucht, kann man auch frühzeitig Hilfe bekommen.
Es lohnt sich ja vielleicht auch den Kontakt einfach schon mal aufzunehmen zu dem Team vor Ort, um dann einfach, wenn es dann der Fall der Fälle ist, hat man schon alle Nummern und weiß schon, wo man sich hinwenden kann. Ne?
Genau, fröhlich.
Ja. Dankeschön, Frau Stöcklein. auch für diese Ermutigung, die Sie uns noch mitgeben. Dann hören wir zuletzt noch ganz kurz am Ende der Sendung Herrn Schenk aus Oberhausen. Herr Schenk, guten Abend.
Ja, recht schönen guten Abend, Herr Dr. Sitte. Schönen guten Abend, Frau Fröhlich. Mir geht es darum, wie kann man diesem, ja, für mich sehr negativen Trend in menschlicher Hinsicht und würdevoller Hinsicht stoppen, beziehungsweise an Petitionsausschuss oder an Ärztebund oder wer auch ja, Schreiben richten, damit da etwas mehr Widerspruch erscheint. Denn die Gesellschaft ist ja nicht so ohne Sono. Wir haben ja mittlerweile circa 20 Millionen alte Menschen und die anderen, die suizidgefährdet sind, noch dazu. Wie haben Sie die Möglichkeit oder die Sichtweise, dass man da ein bisschen entgegenwirken kann?
Das Wichtigste ist Aufklärungsarbeit. Ich glaube nicht, dass wir den Trend komplett aufhalten können, aber wir können ihn verzögern. Und das finde ich schon ist ein Gewinn, wenn wir es nur verzögern. Was dann nachher rauskommt, weiß ich nicht. Das liegt auch letztlich in Gottes Hand. Da brauchen wir Gott vertrauen. Und wir haben mit der Deutschen Palliativstiftung sehr viel gutes Aufklärungsmaterial zu dem Thema, was Sie auch zum Beispiel konkret verteilen können. Wo Sie einen Infostand haben, also wo Sie selbst informieren, wo Sie Dinge weitergeben können.
Lohnt es sich denn auch jetzt gerade im Blick auf neue Gesetze oder so bei den Abgeordneten politisch aktiv zu werden? Zum Beispiel die anzusprechen, zu sagen, hören Sie zu, da gibt es dann mal was zur Abstimmung, da wäre mir als Wähler das und das wichtig. Ja.
Absolut, die Bundestagsabgeordneten im Wahlkreis ansprechen. Wir vertreten ganz klar die Meinung, dass wenn wir jetzt gesetzliche Regelungen machen wollen für die Suizidassistenz, also das Regeln, wie man es machen darf, es dazu führen wird, dass es immer mehr aufgeweicht wird. Wenn Sie Regeln schaffen, wird es zur Regel, dann wird es zur Norm irgendwie, wenn Sie es normieren. Und dann lieber kein Gesetz als ein schlechtes Gesetz und eins, was auf die schiefe Ebene führt. Und wir kämpfen dafür, dass es kein Gesetz gibt. Es gibt im Augenblick Bundestagsabgeordnete, die da versuchen, zwei verschiedene Standpunkte, zwei Lager, etwas zu regeln. Wir halten das für einen Fehler.
Können Sie das nochmal genauer erklären, warum besser gar kein Gesetz als...
Weil jedes Gesetz, was jetzt kommt, wird dazu führen, dass Sie ein halbes Jahr später, ein Jahr später, zwei Jahre später neue Ausnahmen machen. Und die ersten Ausnahmen sind ja schon da. Es war immer ganz klar, die Tötung auf Verlangen ist die rote Linie, die darf nicht überschritten werden. Der Bundesgerichtshof hat jetzt schon festgestellt, bei einem Fall, die Tötung auf Verlangen war in Ordnung.
Weil es nur, also die Euthanasie im Grunde.
Ja, das, was man als Euthanasie, das ist Unwort, das darf man in Deutschland nicht benutzen. Ne? Habe ich auch gelernt in der Diskussion. Aber das wird einfach so weit führen. Erst kommt die Tötung auf Verlangen, dann kommt die Tötung ohne Verlangen. Erst kommt die Tötung oder Suizid für Erwachsene, dann kommt er für Minderjährige. Warum sollen 17-Jährige sie nicht mit Hilfe das Leben nehmen dürfen? Das ist nicht logisch.
In den Niederlanden ist das ja jetzt schon so. Ja. Minderjährige das auch dürfen.
In jedem Alter.
Ja, genau. Das ist auch bei Kindern, dass dann die Eltern entscheiden, ob das Leben noch erträglich ist für das Kind. Und so weiter. Aber jetzt erklären Sie mir noch mal kurz, Dr. Sitte, wenn jetzt aber kein Gesetz da ist, dann geht es ja munter ohne jegliche Regel. Ist das besser?
Also ich glaube nicht, dass es munter weitergeht, weil es ist eine Hemmschwelle da. Und wenn,
die ist schon noch da, die spüren Sie noch.
Ja, ganz klar. Und wir haben jetzt ja Vereine, in Anführungszeichen, Firmen, die am Markt und die Leistung anbieten. Wenn sie jetzt Regeln schaffen, dann werden sie das, was die da tun, noch eher zementieren. Und es wird eben zu einer Ausweitung führen und zu einer Normierung. Und wir werden nicht Schweizer Verhältnisse bekommen, wir werden holländische und kanadische Verhältnisse bekommen in Deutschland.
Was ist der Unterschied?
Bitte? Die Tötung auf Verlangen und ohne Verlangen.
Also das sehen Sie im Grunde kommen.
Ja, das zeigt uns die Entwicklung in Nachbarländern und das sehen wir auch hier in Deutschland. Also ich persönlich und wir als Palliativstiftung und viele Palliativexperten, so wie ich auch.
Und Tötung nicht ohne Verlangen, das würde was bedeuten?
Das ist die Tötung von lebensunwertem Leben. Wenn das heißt, das ist doch kein Leben mehr, das ist doch kein würdiges Leben mehr. Das sind demente Menschen, das sind behinderte Menschen, das sind Menschen, mit schwerem Hirnschaden oder auch Minderjährige, die vielleicht so geboren worden sind, dass sie niemals ihren klaren Willen artikulieren konnten.
Und die Entwicklung ist in manchen Nachbarländern schon da angekommen?
Definitiv. Schweiz, Belgien, Luxemburg, Spanien, Portugal, einige australische Länder, Staaten, Kanada, Peru, Kolumbien. Also
nicht
quer durch die ganze Welt.
Nicht nur in den Nachbarstaaten. Hm. Ja. Also, wir wissen jetzt nach dem Gespräch mit Ihnen, Dr. Sitte, erstens, wo es sich wirklich dringlich ist, sich nochmal gesellschaftlich auch zu engagieren, da wo jeder kann, wo er die Möglichkeit hat, er oder sie sich mit einzubringen, um dieses Thema auch zu diskutieren, dafür zu sensibilisieren. Das, was Sie auch mit der Deutschen Palliativstiftung versuchen. Und wir wissen zweitens, wo wir beten dürfen, um diese Entwicklung. Ein Trost könnte vielleicht sein, dass es dann irgendwann, wie es in anderen Zeiten zu anderen Themen auch schon war, irgendwann wieder ein Erwachen gab und man dann später sich gedacht hat, oh Gott, was haben wir da getan? Und vielleicht kommt dieser Moment dann auch besser früher als später. Das Thema assistierter Suizid war unser Thema hier im Standpunkt am Barmherzigkeitssonntag mit dem Untertitel Die Versuchung vermeintlicher Barmherzigkeit. Dr. Thomas Sitte ist unser Gast gewesen hier. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Dr. Sitte, dass Sie uns aus Ihrem langjährigen und vielfältigen Erfahrungsschatz leider auch einige bittere Nachrichten geben mussten, aber Aufklärung steht bei Ihnen auf den Fahnen und es ist gut, dass wir das von Ihnen auch so deutlich gehört haben, denke ich. Vielen herzlichen Dank dafür.
Sehr gerne, Frau Fröhlich.
Dr. Sitte wird gleich noch mit mir kurz im Hintergrund sprechen. Ich nehme noch mal die ein oder andere Telefonnummer und Adresse auf, wo Sie sich erkundigen können, liebe Hörerinnen und Hörer. Denn ich denke, das ist vielleicht die gute Nachricht, die wir hier geben konnten, ist, dass eben auch die Palliativmedizin parallel immer besser ausgestattet ist und wir einfach nur dafür arbeiten können, dass immer mehr Ärzte auch sich da auskennen und die immer auf dem neuesten Stand sind. Nämlich das, Dr. Sitte, das können wir vielleicht als gute Nachricht zum Schluss festhalten. Die Palliativmedizin hat eigentlich heute so viele Antworten wie nie zuvor, um auch eben dem Leiden am Lebensende adäquat zu begegnen.
Das war das perfekte Schlusswort. Dankeschön, Frau Fröhlich.
Ja. Ja, gut. Vielen Dank dafür. Ich danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören und auch fürs rege Mitsprechen. Und wenn Sie Fragen haben zu dem Thema oder auch Adressen brauchen, dann können Sie gerne von morgen 9 Uhr an unseren Hörerservice kontaktieren. Das ist die 08328 921 110. Noch einmal die Nummer vom Radio Horeb Hörerservice 08328 921 110. Sollten Sie psychische Probleme haben, das Leben Ihnen wirklich zu schwer erscheinen, um noch weiter lebenswert zu sein, wenn Sie Gedanken, Suizidgedanken haben, dann sage ich vorsichtshalber hier auch die Nummer der Telefonseelsorge an. Die ist rund um die Uhr erreichbar. Bitte wählen Sie diese Nummer dann auch gerne jetzt sofort, die 0800, also 0800 und dann 111. 0111. Es gibt noch mehrere Nummern, aber ich gebe Ihnen erstmal diese eine. 0800 und dann 111. 0111 ist die Nummer der Telefonseelsorge rund um die Uhr erreichbar. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich wünsche Ihnen allen noch einen gesegneten Abend.